NDR 3 mit dem Schulfunk für alle. Menschen unseres Jahrhunderts, Zeugen unserer Zeit. Andreas Wojak im Gespräch mit dem ostfriesischen Juden Karl Polak.
Herr Polak, Sie sind 1916 geboren im ostfriesischen Leer. Leer war damals eine Kleinstadt von 10, vielleicht 12.000 Einwohnern und hatte auch eine jüdische Gemeinde. Das waren zumeist Viehhändler und Schlachter. Es waren noch einige Kaufleute und Handwerker darunter. Sagen Sie, war es eigentlich eine abgeschlossene jüdische Welt, in der Sie aufgewachsen sind?
Nein, das war es nicht. Wir haben viel mehr mit christlichen Kindern gespielt, aber auch mal mit jüdischen, aber wir fanden dann gar keinen Unterschied. Im Sportverein, da waren ja überwiegend christliche Kinder und Heranwachsende und zufällig war ich nicht eins der schlechtesten Sportler und ich habe die Reichsjugendwettkämpfe mitgemacht, habe den damaligen Minister Lewald, später von Hindenburg, habe ich Urkunden bekommen und ich war sehr stolz darauf, zu der damaligen Zeit.
Aber Ihnen war doch schon bewusst, Sie sind Jude und die anderen sind Christen.
Ja, das war auf jeden Fall, da wir ja auch nicht konfirmiert wurden. Wir waren eine liberale Familie. Wir gingen feiertags zur Synagoge und auch ab und zu mal am Schabbat. Und sind dann ja auch zum Religionsunterricht, jüdischen Religionsunterricht gegangen und auch zum Bar Mitzwa-Unterricht, so wie die Christlichen wenn sie konfirmiert werden, zum Konfirmandenunterricht.
Was war Ihr Vater von Beruf? Wie sah es da zu Hause aus?
Mein Vater war ursprünglich von Beruf Schlachter und es war eine sehr kinderreiche Familie. Mein Vater stammt aus Oldersum, Kreis Leer. Und wir haben während der Jugendzeit haben wir nicht üppig gelebt. Wir waren, wie man so sagt, der kleinere Mittelstand und waren mit unserer Situation, ja, ich will sagen, glücklich. Bis 1928 die ersten antisemitischen Begegnungen, auch auf dem Schulhof, da waren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal, weil wir irgendeinen Streit hatten, so als Christusmörder beschimpft wurden und ich erst bewusst das Wort Jude hörte. Und ist ja auch eigenartig, wir haben ja niemals einen christlichen Jungen wegen seiner Religion oder wegen seiner Zugehörigkeit zur christlichen Religion irgend beschimpft. Ich habe dann meinen Eltern das gesagt und auch noch anderen. Dann haben die gesagt, du musst dich damit abfinden, du musst dich durchboxen. Wir sind nun einmal die Minderheit. Nicht? Und mein Vater sagte immer, wenn es auch drinsteht, wir sind das auserwählte Volk, hat mein Vater immer gesagt, ja, vielleicht zum Leiden.
Herr Polak, wenn Sie sich jetzt nochmal an Ihre Freunde zurückerinnern, gehörten die jetzt der jüdischen Religionsgemeinschaft an oder waren das Christen? Wie war es da?
Das waren Christen. Und zwar, wir hatten sehr nette Freunde, Gebrüder Helbig. Und die waren so in unserem Alter und die gingen mit uns durch dick und dünn. Und wir hatten auch mit unserem Nachbardorf, das hieß Lora, möchte öfters Streitereien. Und wir haben wie Pech zusammengehalten und haben sich mit diesen Jungs herumgeschlagen. Und wer dann Sieger war, das kann ich nicht mehr sagen. Aber wir haben uns dann später nach Tagen dann wieder vertragen und haben vielleicht einen blutigen Kopf gehabt oder blutigen Finger. Aber dann war alles wieder in Ordnung. Also den Unterschied habe ich haben wir überhaupt nicht gemerkt.
Sie haben Plattdeutsch geredet?
Ja, wir haben Plattdeutsch geredet, sehr viel.
Auch zu Hause?
Mit meinem Vater ja, mit meiner Mutter nicht, weil sie aus dem Rheinland stammte. Übrigens, es wundert mich überhaupt später, dass wir so eine feste Freundschaft gehabt haben, dass ich ja bis 1932 auch in den Familien privat verkehrten. Wir feierten Weihnachten mit und sie aßen bei uns die Matzen, das Pessachfest, wenn das gefeiert wurde bei uns, da kamen sie und ich habe heute noch einen Brief bekommen im Jahr 1987, wo dieser Freund, der noch in Bremen lebt, die schönen Sachen von damals aufzählt und er sagt ganz klar, dass 1932 plötzlich eine Wand zwischen uns bestand und wir nichts mehr voneinander wussten.
Ja, wie hat sich das geäußert? Ist dann auf einmal der Kontakt abgebrochen oder haben die sich zurückgezogen von Ihnen?
Die haben sich völlig zurückgezogen. Wir sind auch nicht mehr hingegangen, weil immer mein Vater sagte, du, wir dürfen das nicht, es ist nun mal so, wir sind nur eben für die andere Menschen, aber Junge, du musst stolz sein und vor allen Dingen musst du, die Zeit geht wieder vorüber, du musst tapfer bleiben.
War Ihr Vater eigentlich ein sehr nationalbewusster Deutscher?
Ein sehr nationalbewusster Deutscher. Wir hatten zu Hause, hatten wir Kriegsbilder vom Ersten Weltkrieg und mein Vater war stolz darauf, dass er in Osnabrück bei den 78er gedient hatte. Das war ein ruhmreiches Regiment, wie er immer sagte. Und die Bilder, wo er im Kriege war und auch wie er gedient hat, die standen in unserem Zimmer. Ich erinnere mich auch daran, dass wir einen Spruch im Zimmer hatten. Darauf stand, ich weiß es noch heute, ruft einst das Vaterland uns wieder, als Reservist, als Landwehrmann, so legen wir die Arbeit nieder und folgen treu der Fahne dann.
Ja, und dieses Vaterland, das wollte dann ab 1933 ja nichts mehr von Ihnen wissen. Wie ist es dann weitergegangen bei Ihnen zu Hause in Leer damals? In Leer, dort leben ja knapp 300 Juden insgesamt. Ja, wie sind Sie dann über die Runden gekommen? Mit dem Viehhandel, mit der Schlachterei zu Hause wurde das doch wohl immer schwieriger.
Ja, die erste große Enttäuschung war, eine Schwester meiner Mutter hatte ein kleines Geschäft in Leer, ein Konfektionsgeschäft. Und das Geschäft wurde 1933, man kann nicht sagen, von SA-Leuten besetzt, aber sie standen davor und haben die Käufer davon abgehalten, dort zu kaufen mit verschiedenen Sprüchen und Fotografenapparaten, dass meine Tante den ganzen Tag überhaupt keinen Umsatz hatte und sich sofort spontan entschlossen hat, das Geschäft aufzugeben. Das war natürlich für uns, meine Tante wohnte bei uns, sie war Junggesellin, eine große Einschnitt in unserem gesamten Leben.
Wie haben Sie das eigentlich sonst noch gemerkt? Gibt es noch da Erinnerungen bei Ihnen, etwa an irgendwelche antisemitischen Vorfälle, denen Sie ausgesetzt waren? Oder wie sah so das Leben aus? Was haben Sie da für Erinnerungen?
Ich habe zum Teil sehr böse Erinnerungen, und zwar meine ehemaligen Freunde, die ich ja noch ab und zu gesehen habe, die haben nicht mehr gegrüßt und man konnte sie nicht ansprechen, man merkte das. Es war sogar einer, wo ich früher mit, nicht direkt befreundet, aber wo wir mitgespielt haben, die haben vor einem ausgespuckt. Und dann war es auch so, dass so spitze Bemerkungen fast jeden Tag, wenn man unterwegs war, die Leute, weil wir ja sozusagen freiwillig waren, machen konnten.
1934 ist Ihr Bruder, Ihr älterer Bruder, ausgewandert nach Palästina. Er war von der Universität verwiesen worden, er war Medizinstudent. Herr Polak, warum sind Sie denn nicht auch ausgewandert?
Ich wollte nicht. Erstmal habe ich gedacht, im Unterbewusstsein, dass dieses Regime nicht lange hält, dieses Unrechtssystem. Zweitens, ich habe sehr an meine Mutter gegangen und meine Mutter war durch diese Zeit nervlich ziemlich mitgenommen und ich habe mich auch da noch immer als deutscher Bürger jüdischen Glaubens gefühlt und hatte überhaupt in dieser Beziehung, im Nationalgefühl, überhaupt keine Veranlassung dazu.
Die Situation jetzt in den folgenden Jahren, die wurde ja immer schwieriger. Der Antisemitismus nahm immer mehr zu. Die Maßnahmen gegen jüdische Geschäftsleute, gegen jüdische Betriebe, von denen auch dann Ihr Vater betroffen war, die Maßnahmen wurden immer härter und der vorläufige Höhepunkt, der kam dann im November 1938 mit der sogenannten Reichskristallnacht. Herr Polak, welche Erinnerungen haben Sie an diese Nacht? Was hat sich da in Lier abgespielt? Was haben Sie da erlebt?
Da hat sich allerhand abgespielt, aber aus meiner Erinnerung kann ich Ihnen sagen, dass in dieser Nacht, frühmorgens, in unserem Haus in der Bremer Straße, ein lauter Krach war und die Türe wurde eingedrückt, eingeschlagen, Fensterscheibe wurden kaputtgeschlagen und so wurden wir aus dem Schlaf geweckt. Und, es kamen SA-Leute und haben uns brutal aufgefordert, uns anzuziehen. Wir werden verhaftet. Meine Mutter bekam einen Nervzusammenbruch, einen Schreikrampf und mein Vater und ich mussten meine Mutter beruhigen und die SA-Leute standen dabei regungslos. Wir haben dann meine Mutter ins Bett gelegt und haben eine Bekannte, eine Jüdin, die schräg gegenüber wohnte, es war mal nebenbei meine Jugendfreundin, geholt und die hat sich um meine Mutter gekümmert. Wir mussten uns schnell anziehen, ohne Gründe. Und sind dann mit diesen Leuten, die wir nicht kannten, zum Viehhof gebracht worden, in einem Schweinestall. Wir mussten über einen Bahnübergang. Und mein Vater war vom Kriege her, er hatte einen Beinschuss verletzt und konnte so mit dem linken oder rechten Bein nicht so richtig mitkommen. Da wurde er von fremden Leuten über den Bahnübergang gingen und er etwas zurückblieb, in den Hintern getreten. So willkürlich. Und dann wurden wir dort eingeliefert in der Schweinehalle.
Haben auch denn Leeraner Bürger etwas davon mitbekommen, wie sie dorthin gebracht wurden?
Es war ja früh morgens, es kann 4 Uhr im November gewesen sein, 5 Uhr. Das kann ich nicht so genau sagen. Und wenn es auch Leeraner Bürger mitbekommen hätten in dieser Situation, sie hätten ja auch nichts gegen machen können. Sie haben vor dem November 38, sich ja auch nicht um uns gekümmert. Was sollten sie dann jetzt eigentlich machen? Und so allmählich bis zum Morgen füllte sich dieser Stall, wo wir untergebracht wurden. Jetzt kam immer mehr Stroh hinein und einige junge Leute und ich mussten auch Strohballen holen, aber immer unter strenger Bewachung, damit wir nicht fliehen konnten. Und da sagte eine Frau, was soll das? Eine Frau Landsberg, ich weiß es noch genau, mit 2 Töchtern. Dort wurde uns von einem Leeraner, der uns bewachte, gesagt, da kommt viel Stroh rein, wir stecken das an, damit ihr alle verbrennt. Diese Frau bekam einen Schreikrampf und wälzte sich. Und ich weiß, ich habe genau gesehen, dass die SA-Leute, die dort herumstanden und das sahen, dass die sich amüsierten. Und dann gegen Nachmittag wurden die Frauen und die ganz Jüngeren, vor allen Dingen alle Weiblichen, wurden nach Hause geschickt. Und wir Männer blieben dann dort, bis ein Viehwagen kam. Dort mussten wir wieder unter strenger Bewachung aufsteigen und wurden dann nach Oldenburg transportiert.
Ja, über Oldenburg ging es dann nach Sachsenhausen, ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Dort waren sie bis Februar 1939. Anschließend kam dann für sie eine Zeit der Illegalität. Sie waren dann auch in verschiedenen Lagern. Ja, und dann 1942 war es auch für sie soweit, Deportation nach Auschwitz. Ihre Eltern waren schon vor ihnen dorthin verschleppt und vergast worden, wie sie später erfahren haben. Sie selbst waren in Auschwitz in einem Nebenlager in Jawischowitz. Dort haben sie in Kohlegruben Zwangsarbeit geleistet. Herr Polak, wie war das mit Auschwitz? Wie war das mit der Ankunft dort?
Nach mehrtäglichen Transport von Berlin nach Auschwitz, können 2-3 Tage gewesen sein, immer wieder mit Unterbrechung, wurden wir in Viehwagen ausgeladen und plötzlich sahen wir, was wir noch nie gesehen haben, Häftlinge mit Trachtbaden. Und wir wurden wieder aus dem Zuge rausgeprügelt und es stand eine ganze Kolonne, SS-Leute, Revolver, Hunden und die haben uns empfangen. Sie standen da, große Kerle, und haben die Menschen nach links und rechts beordert. Ganz wenige nach links und ich gehörte zu den Linken, das waren die Leute, die im Arbeitseinsatz kamen. Alle anderen. Es mögen wohl 7, 8, können auch 10.000 gewesen sein, sind vergast worden. Sie kamen mit Frauen, Kinder und die Kranken, die im Zug noch lagen, die wurden alle auftragen von den Häftlingen weggebracht.
War Ihnen das in dem Moment bewusst, dass zur einen Seite die kommen, die erst noch mal leben, arbeiten dürfen und zur anderen Seite die, die vergast wurden?
Nein, nein, nein. Man durfte nicht denken. Ich habe auch nicht gedacht. Ich war völlig, oder wir waren völlig ausgeliefert. Wenn einer versucht hätte, irgendeine Bewegung zu machen, um sich zu wehren, der wäre brutal erschossen worden. Wir wurden dann, die Ausgesuchten, in Lastwagen geladen und kamen dann in dieses Lager Jawischowitz. Und dieses Lager war ein furchtbares Lager. Es war das Lager mit der höchsten Todesziffer. Wir wurden ausgequetscht, unsere Arbeitskraft. Und wenn wir nicht mehr konnten, wurden wir vergast. Ausgesucht von SS und Häftlingsärzten. Und dann ausgezogen und kamen, das war einige Kilometer weiter, Birkenau, kam in die Gaskammer.
Das hat sich dann aber darum gesprochen, auch bei Ihnen. Das war Ihnen dann schon mit der Zeit klar.
Ja, das war klar. Und die große Gefahr und Angst war, man durfte Jahr und Jahr nicht krank werden. Man versuchte es wenigstens, aber die meisten von diesen Kameraden sind fast alle umgebracht, nur einige, wie ich auch, haben das Leben retten können. Und in unserem Lager, wo ich 2,5 Jahre war, sind Tausende und Abertausende durchgegangen. Alle, die dann vergast wurden, da kam neuer Arbeitseinsatz aus neuen Transporten. Aus Ungarn, aus Holland, aus Belgien
vor allen Dingen auch aus Polen und aus diesen Ländern, die Hitler besetzt hatte.
Haben Sie dort auch mal alte Bekannte getroffen?
Ja, eines Tages, das war im Jahr 1943, sah ich so einen großen Häftling und ich guckte ihn richtig an und dachte, den kennst du doch. Muss doch Hugo de Vries sein aus Leer. Ehemals war ich mal mit in der jüdischen Schule mit ihm zusammen. Ich guckte ihn an, er war ein sehr großer Mann. Mensch, auf Plattdeutsch spreche ich, Mensch, Hugo, bist du ne Hugo de Vries? Jo, wer bist du dann? Ja, ich bin doch Karl Polak und Leer. Oh Gott, was suchst du hier gut? Kinders, nun sag eben, Karl, was her, wie verbrochen, dass wir hier sind. Rotto, 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 was weißt du? Ich weiß nichts von meinen Ollen, ich weiß gar nichts. Was her, wie Blut verbrochen, du kannst, ich bin noch nicht lang hier, kannst du mal ein bisschen, erst ein bisschen essen für mich auf irgendwas, dass ich bin so schwach, ich kann, ich sehe Hugo, ich habe auch nichts, ich bin nicht so, als du auch. Salval geht gern, Hugo.
Also, es wird schon gut gehen. Sie haben ihm zugeredet.
Ja. Kommt all up stay. Das heißt auf Deutsch, kommt alles in Ordnung. Aber ich habe auch nur im Unterbewusstsein dies alles gesagt. Ich war vielleicht der gleichen Meinung wie er. Aber ich hatte wohl etwas mehr im Lebensmut wie er. Ich war ja auch schon länger da und habe mich nicht damit abgefunden, mit der Situation. Aber ich habe gedacht, was kommt, kommt und nichts zu ändern. Ich bin ja mal hier. Und dann habe ich ihn 14 Tage später mal wieder gesehen. Er war wohl Frühschicht. Ich habe mich dann erkundigt, in welchem Block er wohnte. Ach, was sah der aus, der Hugo de Vries. Der war völlig zusammengefallen und mager. Und ich habe dann angesprochen, Hugo, oh, Rottot, ich hol dat ne Hut. Ich go dood, ich hol dat ne mehr Hut. Wat mochen wie Blut, wat dau wie Blut. Ich bin in Steinversatz, hellstur Arbeit. Steinversatz war die schwerste Arbeit, mit die es gab. Das waren fast nur Todeskandidaten, die dorthin kamen. Ich habe dann 3 Wochen oder 14 Tage später mich nach ihm erkundigt. Und ich hörte, Hugo de Vries ist ausgesucht worden mit zur Vergasung.
Selektiert worden.
Selektiert, ja.
Herr Polak, es gibt inzwischen eine Organisation ehemaliger Auschwitz-Häftlinge, die in Frankreich und auch in Israel ansässig ist. Das ist die Sektion d'Amicale d'Auschwitz. Und ich habe noch gelesen, Sie sind dort Ehrenmitglied. Unter anderem auch deswegen, weil Sie in Auschwitz anderen Häftlingen geholfen haben. Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe für einen Häftling eine sehr gute Stellung in der Kohlengrube inne gehabt. Ich stand vorne an der Förderung und war also der erste Häftling, der dort stand mit den Zivilarbeitern, polnische Ober- und Oberschlesier, und habe mehrmals kranke Häftlinge, die nicht mehr konnten, die aber zu viel Angst gehabt haben, um sich zu melden. Das kann man verstehen. Wer sich meldet und ins Krankenrevier kommt, das ist sehr gut möglich, dass so ein Krankenrevier ausgehoben wird und geschlossen zur Vergasung kam. Und ich habe die dadurch geholfen, dass ich sie in einem Seitenstreb quasi versteckte. Das heißt, in einem Streb einen Platz zuwies, wo sie sich setzen konnten und sich ausruhen. Das war schon viel wert. Ich habe aber auch außerdem im Widerstand gearbeitet. Und zwar, indem ich mitgeholfen habe, die Kohlenförderung zu sabotieren und zu zerstören. Es kamen dann immer polnische Zivilarbeiter in Verdacht, die das gemacht haben. In Wirklichkeit waren es wir. Aber es war mit äußerster Lebensgefahr verbunden. Und gerade durch meine gute Stellung habe ich jedes Mal gesehen, wenn SS-Leute kamen, dass ich die Widerständler, die mit mir gearbeitet haben, ein Zeichen geben konnte. Ich habe auch Nachteile dadurch gehabt, da ein SS-Mann, der sehr brutal war, mich sehr oft geschlagen hat und ich war verletzt und habe sehr viel darin aushalten müssen.
Sie tragen noch Narben?
Ja, ich trage heute noch Narben davon. War in dem Moment, wo man Schläge kriegt, brutal behandelt wird, die Schmerzen merkt man gar nicht im ersten Moment.
Sie haben übrigens auch noch Ihre KZ-Nummer eintätowiert. Nicht? Diese ja, Nummer am Arm. Ja, ja. Welche Nummer wissen Sie?
Ja, 104846.
Herr Polak, Sie haben ja denn die Hölle von Auschwitz überlebt. Wie denken Sie eigentlich heute darüber? Warum haben Sie überlebt? War es Ihr Verdienst? War es ein Wunder? Wie konnte das geschehen? Es haben ja nur einige, ganz wenige überlebt.
Ich darf darüber nicht nachdenken. Ich habe festgestellt, nicht allein Auschwitz. Ich war ja noch in der Illegalität in Hamburg. Ich war ein Arbeitsleger in Landsberg 2 Jahre. Ich habe diesen Transport mitgemacht von Auschwitz nach Buchenwald. Alles. Ich habe ein Massaker mitgemacht in Tröchlitz. Das war in Sachsen. Das waren alle Sachen. Meine Kameraden sind erschossen worden bei diesem Massaker. Ich bin am Leben geblieben. Ich kann darüber nicht sagen, warum. 10-mal habe ich festgestellt, bin ich eben, man sagt, dem Teufel von der Schippe gesprungen. Warum das war, weiß ich nicht. Habe ich, das muss ich sagen, ich habe den Mut niemals ganz verloren.
Herr Polak, Sie sind dann ja doch schließlich wieder nach Leer zurückgekommen. Und ja, ich stelle mir das eigentlich schrecklich vor. Sie kommen nach Leer zurück und alle Ihre Glaubensbrüder sind umgekommen. Wenige waren ja noch geflüchtet. Ja, waren Sie da nicht auch furchtbar einsam, verlassen? Wie war es damals, 1945, in Leer?
Ich war ziemlich kraftlos und kam aus einem Sanatorium aus der Tschechoslowakei, wo ich einige Monate war. Und war aber einigermaßen wieder hergestellt. Ich habe es nicht begriffen, dass die Leeraner, ich will nicht verallgemeinern, aber viele Bürger es wohl gewusst haben, dass ich wieder zurückkam, aber sie haben geschwiegen. Sie haben mich nicht angesprochen. Vielleicht war es aus der Scham heraus. Aber es war auch so, dass sie, wenn sie es auch nicht öffentlich gesagt haben, man hat es aber gemerkt, ich habe es wenigstens gemerkt, dass ich traurig war. Sie sagten ja immer Zusammenbruch. Dass der Krieg verloren gegangen ist, war, und sie waren noch zum großen Teil Nationalsozialisten. Was der Hitler in 12 Jahren denen eingeprägt hat, ne, das war noch lange nicht raus. Und es waren auch noch führende Leute in ihrem Amt. Aber wenn sie die alle entfernt hätten, dann wären die sämtliche Amtsstuben und sämtliche Gerichte leer gewesen.
Sie haben aber immer noch nicht daran gedacht, auszuwandern, jetzt endlich Deutschland zu verlassen.
Nein, ich bin Deutscher. Und bleib es. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Ich liebe das Land und ich bin hier geboren und habe die Tradition noch heute von meinem Vater und von meinem Onkel und habe auch mal versucht, mal das Ausland zu besuchen. Es gefiel mir ganz gut, aber ich hätte nie da bleiben mögen.